Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich unseren Buchempfehlungen, die wir jeden Monat in der Lesart-Redaktion auswählen. Einen Schwerpunkt haben wir diesmal, die alternde Gesellschaft. Willkommen zur Lesart. Jeden Monat veröffentlichen wir hier im Deutschlandfunk Kultur Empfehlungen von Büchern, die uns in der Lesart-Redaktion besonders aufgefallen sind und die wir gut finden. Und ein großes gesellschaftspolitisches Thema spiegelt sich derzeit auch auf dem Buchmarkt, das Altern. Im Studio sind jetzt Kim Kindermann und Miriam C. aus unserer Redaktion. Hallo ihr zwei.
Hallo. Hallo.
Im letzten Jahr haben doppelt so viele ihren 60. Geburtstag gefeiert, als geboren wurden. Und in unserem Alltag und den täglichen Nachrichten geht es ja auch verstärkt um Rente, Pflege, Krankenversicherung. Wie gehen denn Bücher damit um? Die Sachbücher wie die belletristischen Titel wollen wir uns anschauen. Kim, du bist unsere Sachbuchkraft.
Genau, also im Sachbuch, da ist es tatsächlich so, es geht um das eigene Älterwerden. Nach dem Motto so, älter werde ich später. Dann geht es auch um die eigene Gesundheit. Fit, schmerzfrei und gesund ins hohe Alter, das sind so Titel. Also wie gehe ich damit um? Bei Frauen sind es ganz besonders, das hat man ja in den letzten 4 bis 5 Jahren so gesehen, die Wechseljahre, wo beschrieben wird, wie verändert sich mein Körper. Und ein ganz, ganz großes Thema ist auch im Sachbuch die eigenen alten Eltern, weil die Boomer werden alt und mit ihnen die Eltern. Und da geht es dann eben ausführlich um die Betreuung, um die Pflege der mitunter dement werdenden Mütter und Väter und eben die damit dann auch verbundenen mitunter sehr lustigen, haarsträubend komischen Begegnungen mit diesen Menschen, aber eben auch ganz konkrete Hilfestellungen. Also das ist so ein bisschen das Segment bei den Sachbüchern.
Ja, und eigentlich wie erfolgreich diese Titel übers Altern sind, das reicht eigentlich, wenn man da einen Blick auf die Spiegel-Bestsellerliste wirft. Da steht nämlich schon seit unglaublichen 43 Wochen Elke Heidenreich drauf mit, es ist eigentlich nur so ein schmaler Band, den sie geschrieben hat, so ein Essay übers Altern. Aber das ist ein Riesenhit aktuell. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut auf Platz 2 der Sachbuch-Bestsellerliste. Also da gibt es offensichtlich einen großen Bedarf, über dieses Thema zu lesen.
Welche Titel habt ihr nun speziell für unsere Liste ausgewählt?
Also im Sachbuch haben wir mitgebracht, das ist, wobei Sachbuch ist da so ein bisschen, sie schreibt ja sehr literarisch und auch sehr nah und sehr berührend. Helene Pracht, Das Lieben danach. Und das ist wirklich ein, wie ich finde, fulminantes Buch. Das habe ich nochmal echt jetzt hier in Vorbereitung für heute im Rausch gelesen. Es geht darin eigentlich um Begehren, um Missbrauch, um Schweigen, um Aushalten, um Aufbrechen. Also eigentlich um die gelebte eigene Sexualität, die sich dann auch im Alter verändert. Und das Ganze nimmt Ausgang bei der eigenen Geschichte von Helene Pracht. Die ist im Alter von 5 Jahren von dem Hausfreund der Eltern befummelt worden. Und es ging jahrelang, dass sie diesen Missbrauch erlebt. Und dann entdeckt das die Mutter eines Tages, entdeckt Blut in der Unterhose ihrer Tochter und verbannt den Schänder des Hauses. Und Pracht fragt jetzt eben, wie hat's mich eigentlich diese Erfahrung geprägt? Was hat das mit mir gemacht, mit meinem Bindungsverhalten? Und da schaut sie eben weit, denn die Eltern, nachdem das aufgeflogen ist, die reden nicht mit ihrer Tochter darüber und versuchen gemeinsam eine Lösung und eine Verarbeitung zu finden, sondern sie sind schamgebeugt, in Scham, weil das Kind Opfer eines Missbrauchs geworden ist. Und das weitet sie immer tiefer in unsere Heutezeit auch rein. Also was passiert eigentlich? Wie dürfen Frauen, die missbraucht wurden, über dieses Thema reden? Welche Sprache haben die? Und ich fand, wie sie das macht, ist, breitet sie hier aus, sondern sie steigt ganz tief ein, eben auch indem sie Bücher zitiert, Psychologen zu Wort kommen lässt. Und es gibt so Sätze in diesem Buch, die haben mich einfach total berührt. Die sind so klein, aber groß irgendwie. Und sie schreibt zum einen, so nähern sich meine Gedanken verstohlen der Geschichte, die ich erzählen will, die Geschichte auf der Rückseite meiner Geschichten. Und ich finde, wie sie das macht, Wahnsinn.
Ich finde, das Buch zeigt auch nochmal so richtig, wie das Altern dem literarischen Schreiben oder diesem Art von essayistischem, biografischen Schreiben auch zugutekommen kann. Sie sagt, glaube ich, auch an einer Stelle, dass sie einfach dieses Leben gebraucht hat, bis sie diese Geschichte von sich aufschreiben konnte. Und das merkt man auch diesem Text an, dass da einfach der Wissensschatz so eines ganzen Lebens, auch eines, sie hat dann ja als Psychologin auch gearbeitet, eines ganzen Psychologinnenlebens drinsteckt.
Vor allem autobiografische Romane profitieren, in Anführungszeichen, natürlich vom Alter. Französische Schriftstellerin Annie Ernaux ist ein schönes Beispiel, hat erst mit 82 Jahren den Literaturnobelpreis bekommen für ihre autofiktionale Literatur. Du, Miriam, hast ein ähnliches Beispiel im Blick, ne?
Ja, genau. Nämlich fast wahrscheinlich genauso bekannt wie Annie Ernaux ist in Norwegen die Autorin Vigdis Hjorth. Die hat so seit den 1980ern eigentlich eine ganze Reihe von Büchern geschrieben und zwar immer wieder, wie das in Norwegen heißt, Wirklichkeitsliteratur, also eben auch diese autofiktionale Literatur am eigenen Leben und hat in Norwegen immer mal wieder für Aufregung gesorgt, weil es geht eben auch um eine traumatische Kindheit dann immer wieder, von der sie erzählt und da waren dann aber eben immer nicht alle Familienmitglieder so ganz einverstanden mit ihren Darstellungen. Sexueller Missbrauch durch den Vater steht da auch im Raum, auch jetzt in ihrem aktuellen Roman, der heißt Wiederholung. Und unabhängig davon, was man jetzt als wahr oder was man als fiktionalisiert liest, ist das eine wirklich eindrückliche Literatur. Das ist ein Roman, in dem eine erwachsene Schriftstellerin ihre Kindheit wiederholt. Und Wiederholung in so einem Kierkegaardschen Sinne, unser Kollege Carsten Huck hat das in seiner Rezension so ganz schön erklärt, also in einem Sinne nach diesem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, der Wiederholung mit Bindestrich schreibt, also wieder Bindestrich Holung. Also der ganze Roman ist eine Rückholung der eigenen Kindheit, eine Wiederaneignung dieser traumatischen Kindheit, die diese Hauptfigur in dem Roman erlebt hat.
Genau, das ist ja bei Helene Pracht genau dasselbe, absolut, dass sie sich sozusagen schreibend eben dem nähert und die Eltern leben auch beide nicht mehr. Und dann kommt in dieser Geschichte bei ihr, als sie dann mit ihrer Mutter im späteren Leben reden, die beiden Frauen darüber. Und dann kommt raus, dass die Mutter selbst Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden ist. Und wie sich das so ineinander verschränkt und dass eben das eigene Erleben einen mitunter unfähig macht, über das, was dann dem Kind passiert, zu reden und gemeinsam eine Sprache zu finden und dass es dafür Alter braucht, eine Sprache zu finden. Das finde ich, das erzählen diese Bücher so eindrücklich und ehren damit auch wieder das Alter. Also es hat was ganz Schönes auch, eben zu sagen, ich bin jetzt in der Lage, auf mein Leben zu gucken. Ich ermächtige mich meines Lebens und das fand ich was ganz Beeindruckendes, auch wenn dieses autofiktionale Erzählen ja so eine Hochburg mittlerweile ist, wo man mitunter vielleicht auch mal sagen kann, ach, muss ich jetzt diese Geschichte schon wieder wissen, was dir passiert ist? Aber ja, bei diesen Büchern, finde ich, muss man es wissen, weil es ist wirklich bereichernd.
Soweit die Belletristik. Was für Sachbücher stehen nun genau auf der Liste?
Also einmal das Lieben danach und dann haben wir noch ein Buch mitgebracht, weil wir so ein bisschen wollten den Blick weiten. Also auch zu sagen, okay, wir Alten, wir sind jetzt nun mal die Mehrheit. Also ich darf das schon langsam sagen mit meinen über 50. Und wir dürfen aber die Jungen nicht vergessen. Und deswegen haben wir noch ein Buch mitgebracht, das heißt Kinder, Minderheit ohne Schutz, aufwachsen in der alternden Gesellschaft. Und das ist ein ganz schlaues Buch. Drei Autoren hat das. Und da wird sehr detailreich aufgezeigt, was falsch läuft in der Gesellschaft und in wie vieler Weise die Lage der jungen Generation gerade wirklich prekär ist, wie sehr sie von Corona gebeutelt wurde mit Schulausfall, Lockdown, Kontaktbeschränkung und wie jetzt Zukunftsangst und eben Kriegserlebnis sie weiter prägen und damit auch beengen und bestürzen. Und das finde ich gerade in dieser jetzt gerade sich neu findenden Koalition, ich sage mal der alten Männer, ist es doch nochmal ganz gut zu sagen, wenn wir Diskussionen haben über Wehrpflicht und soziale ja, dass jetzt wieder alles die jungen Menschen freiwillig leisten sollen, der alternden Gesellschaft zuliebe, muss doch nochmal gefragt werden, ja, was tut denn die alternde Gesellschaft für die Jungen? Wie sieht es in Sachen Bildung aus? Was braucht es? Welche Lern- und Wohnorte? Wie muss eine Nachbarschaft aussehen, damit Kinder und junge Menschen nicht nur geduldet sind? Also bestes Beispiel Prenzlauer Berg hier in Berlin. Da wohnen viele Alte. Die haben Kinder gehabt, das fanden sie alle noch ganz cool. Jetzt sind die Kinder aber Teenager, die brauchen Orte, um Feste zu feiern. Die sind laut, die sind störend. Nee, das will man aber auf einmal nicht mehr. Und dieses Buch sagt, stopp mal, guckt hin, was müsst ihr machen? Und ganz tolle Idee fand ich, ein Zukunftsrat einzurichten, wo Menschen im Alter von 10 bis 30 Jahren verhandeln, was sie brauchen für eine Generationsgerechtigkeit. Ein ganz wichtiges Buch auf dieser Liste übers Altern.
Es ist ja nun nicht gerade das heiterste Thema, das Altern, aber gerade die Alten verfügen ja oft über einen unverfrorenen Humor. Gibt es da vielleicht nicht auch was Schönes in der Richtung?
Ja, ich muss sagen, ich habe noch einen ganz entzückenden Roman, den ich empfehlen kann, von Katrin Wessling, Sonnenhang heißt er. Da geht es um eine Frau Ende 30, die schwere Krankheitsdiagnose bekommen hat und dann aber anfängt, um ihrem Leben einen neuen Sinn zu verleihen, im Altenheim zu arbeiten, freiwillig. Und sie denkt jetzt, ja, jetzt stoße ich da auf die ganzen dankbaren alten Menschen. Ja, Pustekuchen, die sind, haben alle ganz schön garstige Sprüche erstmal drauf und machen es ihr gar nicht so einfach. Ist aber wirklich ein sehr lustiges und auch leichtes Buch, wenn man sowas auch mal lesen möchte.
Dankeschön euch beiden. Miriam C. und Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion. Mit unseren Buchempfehlungen für den Monat März im Netz steht die Liste unter deutschlandfunkkultur.de. auf nach Prag in eine ganz besondere Bibliothek, der Václav Havel Gedenkbibliothek. Sie ist wirklich einzigartig in Europa. Der tschechische Schriftsteller, Dissident und Präsident Havel hat sie nämlich direkt nach dem Vorbild der Bibliotheken ehemaliger US-Präsidenten gegründet, vor rund 20 Jahren, als Ort der Dokumentation und der Forschung seiner Werke und damit auch der modernen tschechischen Geschichte. Seit Anfang dieses Monats nun hat die Einrichtung in Prag einen neuen Leiter, wieder einen Schriftsteller, den Ökonomen und Bestsellerautor Tomáš Sedláček. Er hat Havel beraten damals und will die Bibliothek nun zu einer öffentlichen Denkfabrik mit proeuropäischer Agenda weiterentwickeln. Unsere Korrespondentin Marianne Alweis hat Tomáš Sedláček getroffen und seine erste Veranstaltung besucht.
Přátelé, já jsem tady dnes v krásné nové funkci, já to dělám úplně poprvé.
Tomáš Sedláček steht zum ersten Mal in seiner neuen Funktion auf der Bühne in der Václav Havel Gedenkbibliothek in der Prager Altstadt. Mit seiner Größe und den orangefarbenen, lockigen Haaren ragt der 48-Jährige heraus. Doch der neue Bibliotheksdirektor übergibt das Mikrofon sofort und setzt sich in die Runde. Im Mittelpunkt der gut besuchten Veranstaltung sollen die Worte von Václav Havel stehen. Die Bibliothek präsentiert eine neue Publikation, bisher unveröffentlichte Reden aus den 1990er Jahren unter der Überschrift Sorge um den Staat. Natürlich vom Dichterpräsidenten selbst verfasst. Kommentiert werden Havels Gedanken über das Funktionieren von Demokratie und Rechtsstaat sowie über Moral und Politik von Weggefährten und aktuellen Politikern. Im Publikum sitzt der Präsident des tschechischen Oberhauses neben ehemaligen Dissidenten und Künstlern. Humor und Musikeinlagen dürfen nicht fehlen. Sie sind fester Bestandteil des sogenannten Kulturclubs der Havel-Bibliothek.
Už kočovníci táhnou pokojem.
Initiiert hat den Abend Anna Freimanova. Sie war Freundin und Sekretärin von Václav Havel. Seit Jahren publiziert sie sein Werk. Ich habe dieses neue Buch vor allem für das junge Publikum gedacht, weil Havels Reden die Entstehung der neuen Tschechischen Republik nach dem Sturz des Kommunismus abbilden. Aber es richtet sich auch an alle, die in die Politik gehen wollen, als Inspiration, als Angebot von Ideen. Seine wichtigste ist für mich die Verantwortung, nicht gleichgültig bleiben und nicht aufgeben. Havels Gedanken sind sein Vermächtnis und unser Schatz. Nach dem Ende seiner Präsidentschaft gründete Havel 2004 die Bibliothek in Anlehnung an die Tradition amerikanischer Ex-Präsidenten. Allerdings mit deutlich geringerem Budget und lediglich 12 Mitarbeitenden. Das Archiv ist online zugänglich. Es sammelt und erforscht Texte von und über Havel, Fotos oder Audiomaterial. Die Stiftung veranstaltet Konferenzen, vergibt Preise und unterstützt Schulen mit Bildungsangeboten, Podcasts und Videos. Kern der Öffentlichkeitsarbeit ist der Club mit Diskussionsrunden und Kulturveranstaltungen fast jeden Abend. Geleitet wird er vom Schriftsteller und ehemaligen Dissidenten Jachim Topol. Auch die gesamte Bibliothek führt seit kurzem wieder ein Havel-Vertrauter, der Ökonom und Autor Tomáš Sedláček. Für mich ist das eine sehr schöne und auch nostalgische Angelegenheit. Denn ich habe ständig Flashbacks an die Leute, mit denen ich auf der Prager Burg zusammengearbeitet habe. Und schließlich haben wir gemeinsam am Ende von Havels Amtszeit darüber nachgedacht, ob es sich lohnen würde, eine Präsidentenbibliothek einzurichten. Nicht nur als Ideenreservoir, sondern auch als Think Tank.
Nejen jakýmsi rezervoárem myšlenek, ale Think-tankem.
Genügend Stühle hat der Publizist noch nicht in seinem Büro, aber Zeit für ein Gespräch. Mit Mitte 20 hat Sedláček den damaligen Präsidenten Havel in Wirtschaftsfragen beraten und die Rückkehr Tschechiens nach Europa und in die EU begleitet. Es folgten weitere Beratertätigkeiten und Lehraufträge in den USA und Tschechien. Sein Buch »Die Ökonomie von Gut und Böse – Ein Streifzug durch Wirtschaftsgeschichte und Philosophie« wurde international bekannt. 2012 erhielt es den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis. Die Havel-Bibliothek will Sedláček nun noch attraktiver für die junge Generation machen, als Denkfabrik, die den europäischen Geist formt.
teď jsme vlastně dostali jako Evropané dvě facky.
Wir Europäer sind zweimal geohrfeigt worden. Einmal von links, einmal von rechts. Einmal von Putin, einmal von Trump. Wir müssen die Kurve kriegen, wenn wir in der Welt wieder an der Spitze stehen wollen, was Europa in den letzten 70 Jahren aufgegeben und Amerika überlassen hat, dann müssen wir Denkfabriken und kulturelle Ideen schaffen, sei es Freundlichkeit, Konfliktlösung im Dialog und in samtenen Revolutionen, wie es Václav Havel getan hat. Er hat der Welt gezeigt, dass die Feder, die Idee, mächtiger ist als das Schwert.
Tomáš Sedláček, der neue Leiter der Václav Havel Gedenkbibliothek in Prag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da stoßen wir heute auf einen alten, tragischen Helden, allerdings in ganz modernem Ambiente, auf Sisyphos im Maschinenraum. So der Titel eines neuen Buches von Martina Hessler. Sie ist eine Historikerin von der Technikgeschichte an der Universität Darmstadt. Und der Untertitel ihres Buches macht dann nüchtern klar, wer dieser Sisyphos ist. Hier ist nämlich Wir, eine Geschichte der Fehlbarkeit von Mensch und Technologie. Unser Kritiker im Studio ist Thomas Groß. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Um mal im mythischen Bild zu bleiben, Herr Groß, Sisyphus, der arme Kerl, der auf Strafe der Götter hin den Stein nach oben wälzen muss und immer wieder rollt er von vor dem Gipfel wieder runter. Taugt der denn hier als Gleichnis? Wir haben doch, jetzt kommt ein anderer, zum Beispiel auch einen Prometheus, der diesen hartherzigen Göttern das Feuer geklaut hat und damit tollste Sachen anstellt zum Wohle der Menschheit. Sieht das die Martina Hessler nicht so positiv, so fortschrittlich?
Ja, Sie sprechen ja von Prometheus als dem Anderen und das ist genau der richtige Ausdruck. Prometheus verkörpert das, was Sisyphus nicht ist, nämlich eben der strahlende, heroische Held. Diese Seite von Technik, sozusagen der Ursprung der Zivilisation, ist da verkörpert. Aber den Gesetzen der Dialektik zufolge steckt dem Anderen ja immer schon das eine und umgekehrt. Und dieser Gedanke liegt letztlich auch Hesslers Buch zugrunde. Sisyphus ist nicht einfach das Gegenteil von Prometheus, sondern gerade in seiner Eigenschaft als mühseliger und beladener sein geheimer Zwilling.
Womit ja vielleicht ein nächster mythischer Kamerad ins Spiel zu bringen ist, der Fortschritt als Januskopf. Man zieht die Autorin ihre Geschichte also so auf, das eine Gute produziert das andere Schlechte und so in einem fort.
Ja, das spielt mit Sicherheit eine Rolle, aber die Akzentuierung ist etwas anders. Es geht um die Verdrängungsleistung, die darin liegt, die Sisyphus-Komponente von Fortschritt zu leugnen und stattdessen mit Prometheus blind von Innovation zu stolpern. Also letztlich geht es um ein Denken wie, und da kommen wir auch wieder nicht an dem guten Elon Musk vorbei, wie es in seiner Denke verkörpert wird. Alles lässt sich mit technischen Mitteln lösen. Wenn die Atmosphäre sich aufheizt, dann verdunkeln wir halt, Stichwort Geoengineering, einfach die Sonne. Und wenn auch das nichts hilft, ja, dann wandern wir halt auf den Mars aus. So eine Geisteshaltung wurde zu Zeiten Max Horkheimers instrumentelle Vernunft genannt. Inzwischen spricht man moderner, aber nicht unbedingt genauer von Solutionismus, Scientismus oder mit stärkerer Gendernote von Technikchauvinismus. Sisyphus, um im Bild zu bleiben, ist ein Techno-Chauvi. Und dieser Mindset, wie man heute so sagt, macht uns letztlich eben nicht freier, sondern im Gegenteil immer abhängiger.
Aber wie erzählt die Martina Hessler das sozusagen, so chronologisch, oder hat sie einzelne Kapitel, wo sie sozusagen diese Technikentwürfe und ihre Dialektik entwirft?
Also eine Cassandra ist sie sicher nicht. Es geht ihr weniger um die große Geste als um die inneren Widersprüche und Paradoxien der Technikgeschichte. Das Buch ist übrigens sehr verständlich und unterhaltsam geschrieben, wirklich empfehlenswert, strahlt sogar einen gewissen Humor aus, wenngleich einen, sagen wir mal, eher schwarz schimmernden. Also beispielsweise, wenn es um den Lügendetektor geht, das war mal als Wahrheitsmaschine gedacht, in Zeiten des Kalten Kriegs hat aber vor allem Fehlurteile produziert. Oder die Torlinientechnik, sie macht das Fußballspiel objektiver, nimmt ihm aber einen Teil von seinem größten Reiz, nämlich der Unvorhersehbarkeit, oder umgekehrt das autonome Fahren. Das wird ständig angekündigt, dass es jetzt endlich käme, aber dann ist die Wirklichkeit offenbar doch wieder zu komplex, um sie komplett in Algorithmen aufgehen zu lassen.
Die nächste große technische Revolution ist längst in vollem Schwung, die KI, die künstliche Intelligenz. Ich vermute, dass sie hier in diesem Buch auch eine Rolle spielt.
Ja, aber sie geht die Sache unalarmistisch an, die Autorin. Also weder verharmlost sie die Auswirkungen von ChatGPT und anderer Software, noch baut sie das bekannte Angstszenario auf, dass die Maschinen uns jetzt demnächst übernehmen. Stattdessen weist sie auf eine interessante Entwicklung im Zeichen von KI hin. Also ausgerechnet die KI-Software, die ist ja nicht mehr unfehlbar, in Anführungsstrichen, wie noch die mechanische Rechenmaschine. Im Gegenteil, sie produziert ja jedes Mal andere Ergebnisse. Jeder, der es mal probiert hat, weiß, wenn die KI stockt, dann kann sein, dass sie einfach halluziniert, in Anführungsstrichen, oder sogar lügt, ja, irgendwas Falsches dazu dichtet. Und es liegt eben letztlich ironischerweise daran, dass sie auf der Verarbeitung menschlicher Daten beruht. Ja, sie imitiert die Fehlerhaftigkeit des Menschen.
Hat denn Martina Hässler ein Anliegen? Will sie uns warnen? Sie sagten schon, Herr Große, es ist eigentlich auch nur unterhaltsames, teilweise vergnügliches Buch. Aber ja, hat sie eine These, eine Idee oder ist es ein Augurenruf, um den nächsten mythischen Schlänger zu machen?
Ja, also wie gesagt, das ist eine eher heitere Betrachtung, eine Technikgeschichte, die eben vor allem auf die Widersprüche, Ironien und Paradoxien abhebt und insofern ganz unalarmistisch.
Ich meine, bei so einem Buch denkt man trotzdem, dass mir jemand vielleicht ein bisschen die Zukunft weissagt oder sagt, da könnte es hingehen oder da sollte es nicht hingehen. Das macht sie nicht.
Also der Witz des Buches liegt natürlich einerseits ganz klar im Blick zurück. Von da aus allerdings wird schon klar, dass es immer eine Chance gibt, dem Denkmuster zu entkommen. Man muss es halt nur mal in Frage stellen, ja. Um nochmal im Bild zu bleiben, Sisyphus könnte ja auch mal den Stein einfach eine Weile liegen lassen, täte ihm vielleicht ganz gut. Man muss aber zugeben, dass das leichter gesagt als getan ist.
Dann gehen Thomas Groß über Sisyphus im Maschinenraum. Eine Geschichte der Fehlbarkeit von Mensch und Technologie. Das Buch von Martina Hässler ist bei CH Beck erschienen mit 297 Seiten für 32 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Ausstellung an Klaus W. Jonas, den erstaunlichen Sammler und Bibliografen, verfolgt die Lebenslinien des deutsch-amerikanischen Paares Jonas, online zu sehen in einer Augsburger Ausstellung. In den 1950er Jahren forschten die beiden in den USA zur deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Mehrere tausend Bände Original- und Forschungsliteratur, ein Pressearchiv, bibliophile Buchausgaben und wertvolle Autographen. Kuratorin Andrea Voss.
Zweifelsohne ist sicherlich die Buddenbrooks-Ausgabe von 1905 mit einer mehrseitigen Einschreibung des Autors ein ganz besonderes Stück in der Sammlung Jonas. Das Besondere ist, dass sich hier der Autor über mehrere Seiten handschriftlich einschreibt und sich da als junger, aufstrebender Autor inszeniert. Das gibt es so aus dieser Zeit bei Thomas Mann kein zweites Mal.
An Klaus W. Jonas, den erstaunlichen Sammler und Bibliografen, die virtuelle Ausstellung der Universitätsbibliothek Augsburg, zu finden unter dem Link Sammlung Klaus und Ilse Dore Jonas.
Hat der Staat nicht wichtigere Aufgaben als die Aufarbeitung der Vergangenheit?
Nein. Der brasilianische Autor und Politiker Marcelo Rubens Paiva hat die Geschichte seiner Familie im Roman Für immer hier verarbeitet. Walter Salles hat ihn verfilmt und jetzt kommt Für immer hier ins Kino.
Eure Mutter ist die schönste Frau der Welt.
Ein glückliches Familienleben in Brasilien zu Beginn der 1970er Jahre. Ruben, Unisi und 5 lebhafte Kinder. Das Haus der Familie Paiva steht allen offen. Eine subtile Form des Widerstands gegen die Militärdiktatur. Bis Vater Ruben plötzlich spurlos verschwindet.
Jemand kommt einfach in dein Haus, nimmt deinen Mann mit, sperrt ihn ein und behauptet dann, er ist weg.
Für immer hier, der Film jetzt im Kino. Der Bär ist zurück in Clara Arnauds Roman Im Tal der Bärin. Heute stellt sie ihn in München vor. In Apier, einem kleinen Ort in den Pyrenäen, sorgt das für Aufruhr. Urängste werden wach. Der Schäfer Gaspar ist in Sorge, denn in der letzten Saison gab es durch einen Bärenangriff nicht nur tote Schafe, sondern auch eine Schäferin kam ums Leben. Gegenspielerin ist die junge Ethologin Alma, die über Bären in den Pyrenäen forscht. Nicht von allen ist das gern gesehen. Am glücklichsten ist sie, wenn sie durch die wilde Bergwelt streifen kann und der eigentlichen Hauptperson des Romans begegnet.
Ihr Puls raste. Ruhig bleiben. Aber es dröhnte in ihrer Brust und sie hatte den Eindruck, dass ihr Herzschlag im ganzen Tal zu hören war, während sie sich auf die Bären konzentrierte. Außergewöhnliche Statur. Schwarzes Fell mit silbernem Kragen. Es war tatsächlich das älteste Tier, das unter den Kollegen manchmal La Negra genannt wurde.
Im Tal der Bärin. Die Lesung mit Clara Arnaud heute im Literaturhaus in München. Beginn ist 19 Uhr.
Das war die Literaturtipps von Susanne von Schenk.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Jetzt noch der Blick auf ein literarisches Phänomen, den internationalen Erfolg, den in den letzten Jahren die niederländische Literatur feiern kann. Mit Bestsellern, die weltweit übersetzt werden, hohen Literaturpreisen und Auszeichnungen. Eine ganze Reihe von Autoren und Autorinnen wäre hier zu nennen. Wir wollen uns das Beispiel von Jente Postuma anschauen. Ihr jüngster Roman, der stand im vergangenen Jahr auf der Shortlist vom International Booker Preis in Großbritannien, war zudem für den Literaturpreis der Europäischen Union nominiert. Der Titel »Woran ich lieber nicht denke« ist jetzt auf Deutsch erschienen und unsere Kritikerin Katharina Borchert hat für uns gelesen und auch sich diesen Trend angeguckt. Sie ist im Studio. Hallo Katharina.
Hallo, guten Morgen.
Ich habe den Namen der Autorin Jente Postuma ehrlich gesagt erst gehört durch diese Booker-Preis-Nominierung. Auf Deutsch gab es noch gar nichts von ihr und sie ist eben nicht die Einzige. Ist schon ein interessanter Trend, nicht wahr?
Ja, das ist ein interessanter und auch auffälliger Trend. Also ich meine mal, so ein kleines Land und trotzdem so viele Nominierungen. Also 2019, 2020, 21, 24 und jetzt auch aktuell dieses Jahr 25 waren bzw. sind niederländische Autoren natürlich immer zusammen mit ihren englischen Übersetzern für den International Booker Prize nominiert. Und 2020 hat Lukas Reinefeld den Preis sogar gewonnen. Und dann war letztes Jahr auch noch die Niederländerin Jaël van der Wouden für den genuinen Booker Prize nominiert, weil sie ihren Roman gleich direkt auf Englisch geschrieben hat. Also ganz schön erfolgreich, die Holländer. Aber wie erklärt sich das? Ja, das finde ich auch echt schwer zu erklären. Also die nominierten Bücher sind alle sehr unterschiedlich, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Stilistiken und auch die englischen Übersetzer, die ja immer mit ausgezeichnet werden, auch das sind immer andere und auch die Jury für den Preis, die wechselt auch jedes Jahr. Also es gibt da keine offensichtlichen Kontinuitäten, also die diesen Erfolg erklären könnten. Also was vielleicht geholfen hat, könnte ich mir vorstellen, das ist, dass die Niederländer ziemlich trommeln für ihre Literatur, also die sind gerne und sehr aktiv, zum Beispiel Gastland auf Buchmessen. Sie unterstützen Übersetzungen und Lesereisen von ihren Autoren sehr aktiv. Also das ist viel Promo. Aber ansonsten muss man wahrscheinlich einfach zugestehen, die niederländische Literatur bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau und das dauerhaft.
Dann gehen wir mal mitten rein in diesen Roman von Jente Postuma. Woran ich lieber nicht denke, woran wird denn hier lieber nicht gedacht und von wem?
Ja, in diesem Roman geht es um Zwillinge. Um zweieiige Zwillinge. Es ist eine Schwester, die hier erzählt und die hat ihren Bruder verloren. Der hat sich ertränkt mit 36 Jahren und sie denkt jetzt an das gemeinsame Aufwachsen zurück und auch mal an ihr, ja, mal inniges und mal distanziertes Zusammensein als Erwachsene. Und naja, diese Erinnerungen sind eben auch schmerzhaft und deshalb ist dieser Roman in vielen sehr kurzen Episoden erzählt.
Was ist denn los mit dem Zwillingsbruder?
Ja, das ist nicht so leicht zu sagen. Also der ist einerseits sehr vorlaut, auch seiner Schwester gegenüber. Andererseits wirkt er aber auch immer ein bisschen haltlos. Also als Erwachsener zum Beispiel bricht er sein Studium ab. Er will eigentlich zeichnen, aber klemmt sich auch nicht wirklich dahinter. Die Schwester gibt so Hinweise, dass er als Kind gemobbt wurde und dass der Vater eben auch die Familie plötzlich verlassen hat. Aber letztlich gibt es nicht die eine direkte Erklärung für den Zustand des Bruders. Es ist nur klar, er rutscht in eine schwere Depression.
Dann ist das ein Buch über ein Zwillingspaar. Ich meine, Zwillingsgeschichten sind nicht so häufig in der Literatur. Ich meine, haben Sie da so wiederkehrende Motive entdeckt? Und ich meine, findet man die vielleicht auch bei Jente Postuma, wo man sagt, ach, da will sie hin, da kommt sie her?
Ja, also viele Zwillingsgeschichten gibt es tatsächlich nicht in der Literatur. Und wenn es solche gibt, dann erzählen die meistens von einer Entzweiung. Also entweder verschwindet oder stirbt der eine Zwilling oder Zwillinge verkrachen sich. Also die Einheit wird aufgebrochen. So, das ist meist so die Erzähllinie. Ne? Sehr erfolgreich war zum Beispiel in den 90er Jahren der Roman Die Zwillinge. Ja, auch von einer Niederländerin, von Tessa de Loo. Das war ein richtiger Bestseller, also auch so ein holländischer Bestseller. Und darin ging es auch um Geschwister, die während des Zweiten Weltkriegs auseinandergerissen wurden und die sich dann 40 Jahre später wiederfanden. Und strukturell ähnlich ist auch hier jetzt eben Jente Postuma. So, das ist so, sie erzählt eben auch von einer geschwisterlichen Entfremdung oder sogar Entzweiung.
Sie erzählt aber nicht nur die private Geschichte von Bruder und Schwester, wie ich auch gelesen habe, sondern verweist durchaus auch auf politische Dinge. So kommt zum Beispiel mehrfach so der Einsturz der Twin Towers, der Zwillingstürme 2001 in New York vor. Oder sie beschäftigt sich sogar mit Josef Mengeles furchtbaren Zwillingsexperimenten. Da habe ich so ein bisschen gestutzt. Ich meine, passt das denn in den Romankontext, in diesen Stoff? Hat sie das überzeugt? Ist das gut?
Ja, also mich hat das überzeugt. Das ist tatsächlich ein bisschen kantig. Es erklärt sich aber sehr logisch aus der Natur der Erzählerin. Also die googelt viel und die grübelt auch viel. Und ich finde das Postuma mit diesen Elementen sehr interessant, den Raum raus aus der privaten Geschichte, aus der rein privaten Geschichte, raus ins Politische öffnet. Auch an andere Orte, zum Beispiel nach New York, wo die beiden gerne hinfahren. Also dabei geht es auch nie um so eine 1-zu-1-Analogie zwischen den Figuren und den anderen Bildern oder den anderen Geschichten, sondern es geht eher so um ein gedankliches Feld, in dem es um Geschwisterbeziehungen geht. Und ich habe das sehr gerne gelesen.
Der Erfolg der niederländischen Literatur, auch Jente Postuma trägt dazu bei mit ihrem neuen Roman, Woran ich lieber nicht denke. Auf Deutsch ist er im Luchterhand Verlag erschienen, übersetzt von Andreas Ecke mit 256 Seiten für 22 Euro. Wenn Sie die Autorin übrigens mal kennenlernen wollen und zufällig so in Braunschweig oder im Raum Braunschweig sind, übermorgen liest sie dort nämlich im Bücherwurm Kinder-Jugendbuchladen um 19:30 Uhr eben aus diesem Roman.